Für mich ist es tatsächlich so, wenn der Alltag nicht funktioniert, kann es auch im Dummy-Training nicht funktionieren. Ist einfach so. Und deshalb tatsächlich, obwohl es fast gleichgewichtig ist, grundsätzlich liegt der Alltag bei mir höher, weil der einfach das ganze Leben mehr bestimmt. Also ich sag mal, wenn man es genau nimmt, von diesen 365 Tagen im Jahr hat man mehr Alltag.
Herzlich willkommen beim Podcast Dummy & Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy & Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute spreche ich mit Petra Lockhoff über das Thema Alltag versus Training oder überhaupt, was ist überhaupt Alltagstraining, was ist Training? Also da meinen wir sozusagen Beschäftigung, also bei uns vor allem jetzt das Dummy-Training. Und Petra hat wahnsinnig viel Erfahrung. Sie ist Golden-Züchterin, aber auch Besitzerin von vielen, vielen Goldens, zeitweise ein paar mehr und unterrichtet und trainiert Dummy-Training wie auch Alltagstraining. Und ist auch gleichzeitig ganz aktiv bei mir mit dabei in der Hundeschule Jagdfieber, wenn es darum geht, die Aufgaben zu durchdenken, zu planen, also gerade vom Team Jagdfieber. Da machen wir ja spezifische Trainingspläne, wo die Hunde lernen oder die Besitzer vor allem lernen, was der Hund in den bestimmten Stufen trainieren sollte und können sollte und auch wie man prüfen kann, ob der Hund es wirklich verstanden hat. Und da gibt es immer ein Hin und Zurück sozusagen. Wir diskutieren sehr viel, wir besprechen sehr viel und ja, werfen dann sozusagen mit Ideen um uns und das ist immer ein sehr, sehr produktive Gespräche. Und heute ist sie mit im Podcast dabei und zwar reden wir halt über den Alltag. Zum Beispiel jetzt haben wir darüber gesprochen, was sind Privilegien und sollte man die festlegen und wann sollte man die festlegen? Also wann sollte der Hund wissen, was er wann darf und wann nicht? Auch zum Beispiel geht es darum, was ist jetzt wichtiger? Alltagstraining oder Beschäftigungstraining, passt das zusammen? Bedingt sich das irgendwie oder kann man das sehr klar trennen? Und ich habe sie auch gefragt, ob man dann einen Unterschied macht beim Training. Also wenn man zum Beispiel ein Element, also etwas, was man beim Training, also beim Dummy-Training zum Beispiel braucht und was man auch im Alltag braucht, ob man das unterschiedlich trainieren sollte und wenn ja, wie? Es war ein spannendes Interview und ich hoffe, du kannst ganz viel für dich, für dein Alltagstraining und dein Dummy-Training mitnehmen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Petra, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Hallo, wie geht's?
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sehr, sehr schön. Dann lass uns mal gleich reinsteigen. Und zwar, ich habe mal schon mal die erste Frage für dich. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen Training und Alltag?
Also grob gesagt ist für mich das Training wirklich eine Konditionierung von Sachen, die ich dem Hund beibringe, die ich halt eben zum Beispiel in der Dummyarbeit oder eben im Alltag brauche, wie zum Beispiel einen Sitz oder einen Platz. Und Alltag ist für mich eigentlich die Kommunikation, also das Kommunikative mit dem Hund, die, man sagt immer so schön, ich mag dieses Wort nicht so wirklich, aber es ist Respektarbeit, also das heißt Grenzen setzen und erklären unserer Welt, weil ich sage immer, der Hund muss lernen, in unserer Welt klarzukommen und das muss ich ihm beibringen und das ist für mich eigentlich der Alltag und das hat für mich mit Training in dem Sinne nichts zu tun. Das ist, was nebenbei läuft und ist in gewisser Weise auch ein Training, ist aber eben eher so dieses Alltagstraining, was ich habe.
Also würdest du Training sozusagen definieren als etwas, was der Hund in seinem normalen Leben, also sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, dass man jetzt, es gibt Menschen, die kein Dummy-Training machen. Ich weiß, ich kann es kaum verstehen, aber ich glaube, es gibt Menschen.
Ja, nicht würdest, verständlich, nein.
Also du würdest sozusagen sagen, das Training wäre jetzt sozusagen alles, was man fürs Dummy braucht, was man aber eigentlich im Alltag nicht wirklich braucht.
Richtig, genau.
Also zum Beispiel als Abgabe. Also dass man eine schöne Abgabe hat, ist ja im Alltag nicht wirklich wichtig. Aber dass der Hund sitzen bleibt, wenn man ihm Sitz sagt, ist im Alltag sehr wichtig, weil sonst rennt er dir auf die Straße oder so.
Genau. Oder dass er zum Beispiel auch dieses typische Leinenführigkeit, sage ich mal so, dass der Hund halt mich nicht durch die Gegend zieht, als Beispiel, gehört für mich auch zum Alltag. Oder dass er eben, um jetzt da schon gleich mal weiter reinzugehen, dass er mich zum Beispiel nicht ständig anspringt, eben andere Leute ständig anspringt, dass er als Beispiel mir nicht ständig vor den Füßen rumläuft, mir nicht ständig in den Weg läuft. Das sind zum Beispiel so dieses, was ich eigentlich wirklich auch im Alltag brauche, was nicht mit irgendwas Trainingsgeschichten. Also das ist eigentlich etwas, finde ich, was jeder braucht, Alltagstraining.
Ja, finde ich auch. Und
ist kein Sport. Genau, ist kein Sport.
Genau, also ein Sport ist ja mal etwas, was man sagen kann, was sozusagen ein Bonus ist. Ja. Und was ich auch immer denke, also ich wurde hier auch schon mal gefragt, ja, welcher Hund braucht denn Dummy-Training? Und ich so, naja, Dummy-Training nicht, aber jeder Hund braucht Beschäftigung.
Ja.
Egal, was es für ein Hund ist, jeder Hund braucht Beschäftigung, damit er ja einfach zufrieden sein kann. Aber der Alltag ist am Anfang ja auch schon ganz schön viel Beschäftigung, gerade wenn man so einen jungen Hund hat oder wenn man einen älteren dazu bekommt oder so. Und brauchst du, also was das denkst du denn, braucht man beides? Also braucht man Training und Alltag oder muss man das beides aufeinander abstimmen oder darf das total konträr laufen? Also das ist eine sozusagen so, jetzt mache ich Training und jetzt mache ich Alltag. Da hat man so eine ganz klare Grenze. Oder wie siehst du das?
Nee, klare Grenze gibt es für mich nicht. Also finde ich, weil es eben auch Sachen gibt, wie zum Beispiel, ich sag mal jetzt wirklich mal das einfache Sitz, braucht ja eigentlich jeder, der auch Training macht im Alltag oder eben in seinem Sport. Also egal, was für einen Sport man macht, gibt ja auch genügend, also Beschäftigung, nennen wir es mal Beschäftigung. Die Beschäftigung, die ich mit meinem Hund mache, egal ob es Dummy-Arbeit, Mantrailing, Rally Obedience, Zoss, egal was es alles ist, ich brauche in gewisser Weise immer eigentlich einen Sitz. Irgendwo brauche ich das immer. Und das ist für mich etwas, was so zum Beispiel zusammengeht. Also was ich ja auch im Alltag brauche, weil der Hund ja eben auch mal sitzen bleiben muss, damit er zum Beispiel nicht auf die Straße hüpft oder mir an der Leine eben nach vorne springt oder so. Also es gibt schon gewisse Sachen, die ineinander gehen, die beides betreffen, aber zum Beispiel eben diese speziellen Geschichten, gerade auch was die Dummy-Arbeit natürlich angeht, wie zum Beispiel Abgabe oder ein Voran oder ein Stopfpfiff, sind halt Sachen, die ich natürlich, klar, Stopfpfiff kann ich auch im Alltag nutzen, aber sind eigentlich nicht grundsätzlich Sachen, die ich nötig brauche, wenn es wirklich irgendwie ist. Wenn mein Hund wirklich in der Nähe ist, brauche ich vielleicht nicht unbedingt einen Stopfpfiff. Da wäre vielleicht ein Kompfiff sogar, wenn er dicht bei ist, immer besser oder ein Ranrufen. Aber grundsätzlich, sage ich mal so, gehört es zusammen für mich, weil ich eigentlich ja irgendwie jeden Hund beschäftigen sollte, sage ich mal so. Egal, was es ist.
Ja, und würdest du das dann gleich trainieren? Also ich habe jetzt mal überlegen, gerade weil du jetzt auch das Sitz sagtest, du hast ja dann sozusagen einen Alltagssitz und ein, wir machen Dummy-Training, ja. Also lass uns einmal bei Dummy-Training bleiben. Wir haben einen Dummy-Trainingssitz. So, beim Dummy-Training soll er ja, gut, es gibt meistens eine Grundstellung, aber trotzdem ist das ja irgendwie in der Form Sitz. Er soll gerade sitzen, er soll nicht so wegkicken, klicken und so weiter, er soll aufmerksam sein und so. Und das ist ja im Alltag, wäre es mir jetzt, sage ich mal, egal, ob mein Hund so zur Seite kippt oder nicht.
Mhm.
Würdest du das gleich trainieren? Trainierst du das dann unterschiedlich? Also obwohl es ja das gleiche Kommando ist, trainierst du das unterschiedlich oder gleich?
Also tatsächlich beim Sitz mache ich da gar keine Unterschiede, weil Sitz ist für mich tatsächlich wirklich Sitz. Und ich habe für mich da so diese, was heißt, also nicht so ein, wie soll ich das sagen, es ist so ein, ob der Hund dann, wenn er im Alltag sich irgendwann mal auf die Seite setzt, was aber meistens wirklich im Alltag, wenn dann nur passiert, weil er da länger warten muss, sehr viel länger und natürlich auch nichts passiert. Also das muss man halt auch mal sagen. In der Dummy-Arbeit ist es ja automatisch so, dass die Hunde wissen, es passiert was. Da sind die insgesamt viel aufmerksamer, angespannter, also voller Vorfreude. Da kämen die nie auf die Idee, sich auf die Seite zu setzen, auf eine Arschbacke jetzt, ne? Wie du das meinst. Das passiert bei uns höchstens mal im Alltag, weil die halt merken, es wird langweilig und dann setzen die sich halt mal auf eine Arschbacke. Was ich aber zum Beispiel im Alltag trotzdem nicht mache, also wenn ich zum Beispiel sowas hätte, was ich aber ehrlich gesagt wirklich kaum habe, die müssen nie lange sitzen im Alltag jetzt. Wenn ich das mal hätte und ich sehe, dass mein Hund sich dann hinlegt, dann würde ich ihn immer erstmal wieder ins Sitz holen und würde ihm dann zum Beispiel sagen, wenn ich merke, okay, ich brauche hier jetzt ein bisschen länger, dann würde ich meinem Hund einfach sagen, leg dich hin. Und da zum Beispiel habe ich tatsächlich zwei unterschiedliche Signale. Es gibt bei mir halt Platz beziehungsweise Down, je nachdem, wie man das nennt. Und ein leg dich hin im Alltag. Und beim leg dich hin können die Hunde auch gerne wieder aufstehen. Also das ist für mich auch nicht so fest.
Mhm. Ja, das ist sozusagen ein anderes Kommando gleich, ja?
Ja, ich sage mal weiches Kommando für mich. Es ist immer so ein weiches Kommando, genau.
Genau, aber ich höre das schon raus, dass du, also wenn, sagen wir mal, bleiben wir mal beim Sitz.
Ja.
So ist es schon einfach. Das heißt, auch wenn es in Anführungsstrichen nur Alltag ist, ziehst du das Sitz durch?
Ja. Beim Sitz tatsächlich, ja.
Mhm. Genau, also deswegen. Und dass man auch diese Unterscheidung nicht macht, weil ich höre es ja öfters oder ich sage mal so, ich sehe es öfters. Naja, war jetzt ja nur so sitzen.
Mhm.
Und ja, ich habe ihm jetzt hier Sitz gesagt, weil ich bin in der Küche oder was weiß ich oder so. Oder man ist dann auch selber nicht so fokussiert, weil es ist ja Alltag. Man sagt dem Hund Sitz, obwohl man gar nicht eigentlich will, dass der da jetzt lange sitzt, sondern man wollte ihn nur mal kurz fixieren in irgendeiner Form und geht dann weiter und dann löst der Hund es selbstständig auf und man hat es gar nicht mehr auf dem Schirm. Und das kann ja zu Problemen führen. Ich frage mal so eine Fangfrage.
Das kann definitiv zu Problemen führen. Da fällt mir mal so ein schönes Beispiel ein. Ich hatte mal eine Frau im Training, die hatte einen relativ jungen Sohn und wohnte bei ihren Schwiegereltern mit im Haus. Und ich habe ihr damals schon gleich gesagt, wenn dein Sohn mit agiert, ist das total okay. Aber ich sag dir jetzt schon, du wirst immer wahrscheinlich 2 Schritte vor und 3 zurückgehen, weil er einfach Fehler macht, die du nicht haben willst. Das ist immer so. Das funktioniert halt bei Kindern einfach schwierig. Deshalb sage ich mal extra Aufgabe, aber das ist ein anderes Thema. Aber da war es halt wirklich so, dass ihr Schwiegervater den Hund abgesetzt hat. Der war da schon ein bisschen älter, der Hund. Hat das Tor aufgemacht, ist mit dem Auto rausgefahren, hat das Tor wieder zugemacht, hat den Hund da sitzen lassen und ist weggefahren. Und sie, ja toll, warum hast du ihn denn nicht aufgelöst? Genau da war das Thema. Sie sagte dann, er zerschoss mir immer mein Training, dass der Hund versteht, Sitz heißt Sitz, bis ich das auflöse. Und das sind zum Beispiel Sachen, die ich auch im Alltag mache. Also wenn ich ein Kommando, ein Signal im Alltag nutze, was ich sonst auch brauche, zum Beispiel eben Sitz oder irgendwas anderes, dann löse ich das auf, auch im Alltag. Ansonsten muss ich mir was überlegen, was ich wirklich nur im Alltag nutze, wo ich sage, es ist mir nicht wichtig, wie zum Beispiel das Hinlegen. Ich habe für Sitz wirklich nur das und dann muss man auch wirklich das genauso durchziehen. Ich finde es unfair dem Hund gegenüber, weil er einfach dann nicht mehr klar weiß, was ist jetzt richtig und was ist falsch.
Genau.
Weil der weiß nicht, ob Alltag ist oder Training. Das kriegt der nicht mit.
Genau. Naja, man kann ja schon, also der Hund kriegt ja schon mit, ob er jetzt Dummy-Training macht oder
ja, das stimmt, aber ich kann, sag mal so, im Wald als Beispiel kann ich ja auch einfach nur eine Sitzübung machen als Beispiel oder habe jemanden getroffen, mit dem ich mich unterhalten will, in dem Wald, wo ich normalerweise trainiere. Hab trotzdem gerade eine Dummy-Weste um, will zum Beispiel gerade los und Training machen, treff da jemanden und sagt dem Hund Sitz. Dann ist es zwar kein Training, aber für den Hund ist es letztendlich trotzdem das Training, weil ich habe es von ihm ja gerade verlangt. Und deshalb genau. Muss ich immer sagen, wenn ich etwas von ihm verlange, was für mich wichtig ist fürs Training, dann muss ich auch aufpassen, dass ich das wirklich genauso handhabe wie im Training. Also eben entweder auflösen oder eben darauf achten, dass der Hund es auch wirklich bis zum Ende durchzieht, was ich von ihm erwarte. Genau.
Ja. Weil sonst kriegen die ja auch Ideen. Also ich sag mal, wenn man ihn im Alltag wenn es wirklich etwas ist, zum Beispiel wie der Sitz, das ist jetzt einfach so praktisch, wenn es etwas ist, was wirklich identisch für den Hund aussieht, ob er jetzt im Training ist oder im Alltag, und man lässt ihn dann im Alltag, sag ich mal, alle 2 Mal selber aufstehen oder ist es auch nicht so schlimm, wenn er 3 Mal hoch oder wieder runter oder so, dann kriegt er ja Ideen, wie es sein kann.
Mhm.
Und ich sag mal so, schlaue Hunde sind ja sehr kreativ und die setzen das dann auch einfach mal so im Training um. Dann hat man sozusagen, oder da muss man gegen Probleme, Baustellen oder Ideen des Hundes ankämpfen, die man ihm vorher im Alltag beigebracht hat.
Ja.
Ja. Und da denke ich immer, man kann es sich auch einfach machen.
Genau. Aber ich meine, es ist immer, also ich weiß, wie schwierig das ist. Also ich erlebe das ja immer selber mal, dass ich dann sage, so von wegen, ach Gott, jetzt hast du es wieder nicht. Weil man selber einfach auch mal nicht so wirklich auf der Höhe ist, mal im Stress ist oder so. Und da muss ich dann immer wieder sagen, ja, dann einfach lassen. Also entweder dann wirklich, ich bin kein Typ von Schleppleine oder eben diesen Flexileinen, aber ganz ehrlich, wenn ich zum Beispiel sowas habe und ich sage, mein Hund ist eben, keine Ahnung, in der Brut- und Setzzeit, ich möchte das jetzt nicht oder so, dann oder ich kann mich nicht drauf konzentrieren und gehe gerade an der Straße entlang, wo zwar keine Hauptstraße ist, dann muss ich den Hund halt an so eine Leine nehmen oder muss halt sagen, so von wegen, komm, heute ist einfach Freizeit und mach einfach was, das gibt es auch. Aber das wäre halt, wie gesagt, wirklich so eine Sache, wo ich immer denke, man muss immer sich selbst, es ist auch so, man muss sich selbst viel mehr kontrollieren, damit man weiß, ob der Hund auch alles so macht, wie ich mir das vorstelle. Das ist immer eine Selbstkontrolle und immer ein Überlegen, habe ich das so gemacht? Das ist auch immer so meine erste Frage im Training, wie machst du es denn im Alltag? Und meistens kommt dann, ah, da weiß ich nicht, da achte ich nicht drauf. Ja, genau, und das ist unfair.
Genau. Genau.
Deshalb zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel, schön ist ja immer dieses Thema mit Leinenführigkeit und Fußarbeit. Ich habe für mich tatsächlich jetzt seit vielen, vielen Jahren inzwischen die Lösung gefunden. Das liegt aber auch daran, weil ich ja mit 5 bis 6 Hunden spazieren gehe. Und es ist für mich einfach so, dass ich sage, wenn ich Leute habe, die mir entgegenkommen mit diesem Rudel, was hier öfter halt der Fall ist, dann bin ich natürlich, wenn die auf der rechten Seite von mir gehen und die Leute haben ihren Hund links, haben die Hunde immer den mich dazwischen und ich habe nicht das Problem, dass irgendwie da was passieren könnte. Und ich habe immer dann mich als Puffer dazwischen. Und das ist auch einfacher im Alltag mit den Hunden. Und ich habe seitdem festgestellt, seitdem ich das mache, können die Hunde besser unterscheiden und wissen, rechts ist Alltag und links ist Fußarbeit. Das funktioniert wirklich so viel besser. Also ich habe das für mich selbst. Ich sage einfach nur, dass es für mich einfacher ist, weil ich einfach für mich diese Trennung für den Hund auch habe. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der da wirklich ein Problem mit hat, es gibt ja auch Hunde, die haben damit gar kein Problem, aber wenn ich weiß, dass ich einen Hund habe, der Schwierigkeiten hat, sowas umzustellen oder dass er Schwierigkeiten in der Fußarbeit hat, ist das manchmal ein wirklicher Gamechanger, wenn ich sage, okay, Alltag ist für mich rechts und Fußarbeit ist für mich links. Abgesehen davon habe ich rechts mehr Kraft, weil ist halt rechts ist halt meine Hauptseite. Also.
Ja, so machen wir das ja auch im Fußkurs mit dem Start- und Endritual, dass
Ja.
man selber sagt, okay, jetzt mache ich, weil das ist auch, was du gerade sagtest, das ist genau richtig. Man ist auch nicht immer aktiv. Also man erwartet ja vom Hund, dass er ein bisschen entspannt ist, aber auch, dass man selber möchte man einfach nur mal sein und möchte sich jetzt keine Gedanken machen. Und dafür muss man sich halt dann Management-Sachen überlegen, was kann ich denn machen, dass ich jetzt nicht aufpassen muss. Und das entspannt dann auch viel mehr, als wenn man dann sagt, zum Beispiel, ja, das ist mir egal. Ich will ja nur, dass er am Dummy funktioniert. Wie der Alltag ist es mir egal. Oder ich sag mal, das funktioniert schon so ein bisschen, aber er springt immer ein. Oder so. Ja, da sind also die Alarmglocken, die dann bei uns immer so schrillen.
Ja.
Genau, was ist denn wichtiger für dich? Was ist denn, gibt es so eine Einschätzung, dass du sagst, was ist richtig wichtiger? Training oder Alltagstraining, sag ich mal. Also Training, mit Training meinen wir sagen jetzt mal Dummy-Training oder Alltag.
Für mich ist es tatsächlich so, wenn der Alltag nicht funktioniert, kann es auch im Dummy-Training nicht funktionieren. Ist einfach so. Und deshalb tatsächlich, obwohl es fast gleichgewichtig ist, grundsätzlich liegt der Alltag bei mir höher, weil der einfach das ganze Leben mehr bestimmt. Also ich sage mal, wenn man es genau nimmt, von diesen 365 Tagen im Jahr hat man mehr Alltag als die Dummy-Sport oder egal welche Beschäftigung, habe ich mehr davon, also mehr Zeit mit dem Hund im Alltag als im Training. Deshalb ist grundsätzlich der Alltag sehr viel entscheidender, weil nämlich alles, was da, ich sag mal, schief läuft, nenne ich das jetzt mal so, also nicht so läuft, wie es eigentlich sein sollte, fällt mir sofort im Training auch auf. Ist einfach so. Also, das merke ich immer wieder, dass egal, auch wenn ich bei mir selber das eben habe, dass ich Sachen schleifen lasse, das fällt sofort im Training auf. Es hängt immer vom Hund natürlich auch ab. Man hat unterschiedliche Charaktere und der eine muss da wirklich mehr, ich sag mal, sehr enge Grenzen gesteckt kriegen. Mit Grenzen meine ich jetzt eben nicht, Grenzen heißt nicht immer irgendwie, dass ich den Hund in irgendeiner Form unterdrücke oder so, sondern ihm wirklich sage, klar, keine Ahnung, hat mir halt nicht im Weg zu liegen oder ich möchte halt nicht, dass er mir die Pfote auf den Schoß legt oder er hat nicht neben unterm Tisch zu liegen, zum Beispiel beim Essen oder so. Es gibt ja genügend Sachen oder bei uns ist zum Beispiel das Schlafzimmer tabu, weil ich gesagt habe, ich will auf dem Laminatboden, den wir da haben, halt keine 5 Hunde laufen haben. Erstens wache ich dann wahrscheinlich nicht ständig auf. Und zweitens ist das Schlafzimmer einfach im Prinzip eine Ruhezone und da hat keiner was verloren. Das ist für die klar. Die Tür kann sogar offen stehen. Die würden niemals über die Schwelle gehen. Ich habe denen einfach klar erklärt, da war auch noch nie einer drin. Wenn ich zum Beispiel einen Welpen habe, weil dann immer kommt, ja, aber schläft der Welpe denn nicht bei dir? Doch, die schlafen bei mir am Bett im Kennel. Aber es ist ganz spannend. Ich trage die ja rein. Also ich nehme die auf den Arm, weil die sind ja noch so schön klein. Da kann man die ja super tragen. Dann nehme ich die auf den Arm, pack die in den Kennel und gehe ins Bett. Die haben niemals eine Pfote in diesen Raum gesetzt, weil ich sie halt reingetragen habe. Und dadurch haben die von Anfang an gelernt, Schlafzimmer ist tabu. Das funktioniert. Er kann trotzdem bei mir schlafen. Und das sind halt Sachen, wo ich so sage, und diese Regeln zum Beispiel von Anfang an klarstellen, ist für mich zum Beispiel auch etwas, wo ich immer sage, ich muss mir vorher überlegen, was ich möchte und was ich nicht möchte, besonders was ich nicht möchte. Und wenn ich mir bei Sachen nicht sicher bin, das ist immer so dieses typische Ding mit dem Sofa, wo ich so sage, dann lass es am Anfang. Dem Hund später noch zu sagen, er kann aufs Sofa, ist überhaupt gar kein Thema. Aber wenn ich das Problem habe, dass der Hund von Anfang an als Welpe aufs Sofa darf, dann habe ich manchmal nachher die Riesendiskussion. Und ich weiß nicht, wie der Hund nachher in der Pubertät wird. Es kann sein, dass ich Riesendiskussionen in der Pubertät kriege, wo ich sage, die will ich gar nicht haben. Und dann habe ich mit sowas schon mal, ich sage immer so gerne, Privilegien. Danke, ja, ich habe Privilegien. Dann habe ich Privilegien für den Hund, die ich dann im Prinzip von Anfang an gar nicht erst angefangen habe, sondern ich brauche dem das Privileg gar nicht erst wegnehmen und dann habe ich da keine Diskussion. Später kann ich immer noch sagen, er darf aufs Sofa und kann es ihm beibringen. Aber wenn ich es von Anfang an unterbinde, habe ich es immer einfacher.
Da gibt es so ein schönes Bild mit, gab es eine Studie mit Affen, denen hat man zwei, also man hat sozusagen zwei Gruppen gehabt und hat den Glücklichkeitswert gemessen. Ich weiß nicht wie, man hat ihn irgendwie gemessen. Und dann hat man der einen Gruppe einen Apfel gegeben und der anderen Gruppe zwei Äpfel. Und der mit zwei Äpfeln, den hat man dann wieder einen Apfel weggenommen. Also beide Gruppen hatten identisch viele Äpfel. Aber die, die vorher zwei hatten, waren total unglücklich und sehr aggressiv. Und genau das ist das mit den Privilegien. Das fand ich gerade sehr schön. Etwas wegzunehmen ist ja bei Menschen nicht anders, ist genau das Gleiche. Nee. Auch wenn danach alle gleich viel haben, den es weggenommen wurde, der fühlt sich wesentlich schlechter. Und da gibt es ja halt Gegenwehr manchmal.
Genau, und deshalb finde ich es immer wichtig, dass man sich darüber vorher Gedanken macht. Das sage ich auch immer im Training, wenn die Leute relativ früh bei mir ins Training kommen, dann bitte ich auch immer darum, dass die sich da wirklich einmal Gedanken drüber machen, was für sie wichtig ist, was sie gerne haben, also was ihnen wichtig ist, dass es nicht passiert und was sie halt letztendlich, was ihnen egal ist. Und dann gucke ich immer, dass ich auch versuche, mit denen da so nochmal eine klare Linie zu finden, weil das ist einfach, umso früher ich mir darüber Gedanken mache, umso weniger habe ich nachher irgendwelche Probleme, die ich in irgendeiner Form lösen muss. Das ist einfach so.
Genau. Und da finde ich dann ja, also auch mal schön, da muss ich nochmal fürs Dummy-Training eine Lanze brechen. Ich finde das ja so schön, dass beim Dummy-Training, also sagen wir mal, man würde jetzt ganz früh anfangen mit Dummy-Training, also ich fange damit halt früh an. Der Hund kommt zu dir mit 8 Wochen oder 10 Wochen oder whatever. Und wenn man dann Übungen macht, dass die zu deinem Alltag passen. Mhm. Also ich finde es halt immer schwierig, wenn man Übungen für einen Sport machen muss, die gegen den Alltag laufen. Also wenn ich zum Beispiel bellen jetzt. Mhm. Ich möchte einen Hund, der leise ist. Ich möchte keinen Hund, der an die Tür rennt und bellt oder quietscht oder irgendeinen Mist macht. Und im Training, ich sage jetzt mal, egal welcher Sport, rein theoretisch, man braucht in diesem Training ein Bellen als Anzeige zum Beispiel. Und wenn man das dann so forcieren muss, dann muss man sozusagen fürs Training das eine machen und im Alltag dagegen arbeiten. Mhm. Und das finde ich halt so schön am Dummy-Training, dass man dann auch Übungen so gestalten kann, was wir ja auch immer wieder machen, damit die Leute halt keine Alltagsprobleme bekommen. Wir wollen ja, dass sie sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen bei ihnen herrscht. Dass das Training mit dem Alltag nämlich zusammenpasst. Da muss man sich auch immer überlegen, was ist einem wichtiger? Also, dass es im Alltag funktioniert oder dass es im Training funktioniert. Und es kann bestimmt auch Situationen geben, wo man sagt, nein, ich möchte, dass es im Training mehr funktioniert. Also, ich sag mal so Polizei oder wo man auch, wo der Hund funktionieren muss, sozusagen für eine bestimmte Geschichte. Aber das finde ich immer wieder schön. Da kann man immer wieder sagen, ja, beim Dummy-Training versaust du dir nichts im Alltag. Nee. Jetzt wollte ich aber nochmal fragen, mal eine ganz platte Frage sozusagen. Belohnst du mit, also wir nennen es ja mal Kekse, ja, also jemand, der hier noch nicht so lange zuhört, Kekse meint alles an Art von Belohnung, also auch zum Beispiel Bällchen, ja, es geht einfach nur darum, Trockenfutter, Leberwurst, Käse, es geht einfach um eine Bestätigung, wir nennen das Kekse, weil es einfach kürzer ist. Benutzt du das auch im Alltag und benutzt du es im Training oder machst du da einen Unterschied oder wie machst du das und warum?
Ja, ich mache tatsächlich große Unterschiede mache ich nicht. Also was bei mir zum Beispiel immer mit Keksen belohnt wird, das ist, weiß ich gar nicht, warum ich das mache, keine Ahnung, müsste ich nicht, wenn die Hunde angeleint werden. Tatsächlich gibt es jedes Mal dafür einen Keks, immer. Also egal wie alt die Hunde sind, es gibt dafür immer was.
Vor, also Klick Beides. Und Keks oder Keks und Klick. Also Keks, Klick, Keks.
Ja.
Ja, so mache ich es auch.
Also bei mir gibt es, weil ich die Hunde ja meistens dann ranrufe, dann gibt es schon mal den ersten Keks, dann kram ich schon mal in der Tasche und hole noch einen Keks raus, dann gibt es meistens noch einen, es gibt tatsächlich öfter mal welche dann kommt die Leine dran und dann gibt es noch mal einen Keks. Also das ist bei mir wirklich Usus, da gibt es bei mir egal, immer. Also tatsächlich gibt es da sogar tatsächlich beim Dummy-Training eher weniger, weil ich da tatsächlich, wenn wir irgendwie mal in der Gruppe trainieren, leine ich den Hund vielleicht mal ja zwischendurch an, da gibt es dann tatsächlich keine Kekse wirklich. Also das fällt mir jetzt gerade auf, wo wir drüber sprechen. Also das ist eher im Alltag so das Ding, wo es das immer gibt.
Und aber ganz kurz. Fällt mir auch auf, das ist mir nämlich letztens auch aufgefallen, dass wenn man dann im Alltag spazieren geht und denkt, jetzt ist hier der Wald, man nimmt die Leinen und alle Hunde kommen.
Ja.
Man muss nicht mal so dieses Typische, weil ich kenne das eigentlich so sonst so immer, ja, wieso kommt denn dein Hund, wenn er angeleint wird? Der wird doch jetzt begrenzt, der muss doch jetzt an der Leine sein. Warum kommt der denn zu dir, bevor du überhaupt sagst, dass er zu dir kommen soll? Also, weil es schön für ihn ist. Er ist ja schon so, okay, ich krieg einen, dann muss ich ein bisschen warten und krieg den zweiten. Also das ist, alle, die zuhören, probiert es einfach aus. Und wenn ihr keine Kekse machen wollt, dann eben nicht. Aber probiert es einfach mal aus. So, jetzt, Entschuldigung.
Ja, alles gut. Dabei fällt mir gerade zum Beispiel ein, ich sage eigentlich immer, wenn es darum geht, ich habe für meine Hunde, und das rate ich auch immer jedem, der im Training ist, sich eine Liste, eine sogenannte Cop-List zu erstellen von Belohnungen. Und ich habe immer gern so, um und bei sind es 4 verschiedene. Also das Top bei uns ist tatsächlich der Ball. Wenn irgendwas so richtig, richtig gut gelaufen ist, ich erkläre das immer so gerne beim Kompfiff. Also wenn ich zum Beispiel den Kompfiff mache auf dem Spaziergang, gerade wenn ich ihn zum Beispiel trainiere am Anfang oder auch mal wieder Booster, wenn der Hund wirklich zum Beispiel aus dem Schnüffeln heraus oder jetzt als Beispiel, also hinterm Kaninchen hinterher ist schon eher schwieriger, aber gibt es auch so den einen oder anderen Hund bei uns, der das tatsächlich macht. Wenige, die meisten würden da auch weiter hinterhergehen erstmal, aber jetzt als Beispiel, wenn ich einen Reiz habe, der eben sehr extrem ist und ich pfeife und der Hund dreht auf dem Absatz um und kommt, dann fliegt bei mir der Ball zwischen die Beine und dann ist bei mir wirklich Highlife in Dosen. Wenn ich merke, der Hund muss kurz überlegen, dann gibt es bei mir halt Leckerchen, auch viele Leckerchen, alles gut, weil das ist für mich noch okay. Wenn ich den Hund vielleicht noch mal kurz ermahnen muss, weil ich merke, er bleibt stehen, überlegt noch, dann ist es meistens so, dass ich sage, okay, komm, du kannst wieder gehen. Das ist für mich immer so dieses, ne, war ganz in Ordnung. Und wenn ich den Hund wieder einsammeln muss, und da kommt immer so das Spannende, sage ich, dann gibt's bei mir eine Strafe. Und alle gucken mich immer ganz entsetzt an. Ja, ich nehme den Hund an die Leine. Weil das ist eine Strafe eigentlich, weil ich nehme ihm die Freiheit. Aber trotzdem ist es eigentlich tatsächlich, wie du es gerade sagst, für unsere Hunde keine echte Strafe, weil normalerweise gibt's ja Leckerchen. Sie empfinden das eigentlich nicht so. Aber in diesem Kontext ist es tatsächlich so, wenn ich sie dann anleine, dann ist es für sie so, dass sie wissen, okay, gut, das war jetzt gar nicht gut. Und dann mache ich es auch nur kurze Strecke, je nachdem. Und danach dürfen sie dann auch wieder laufen. Aber es muss für mich da irgendwie eine Konsequenz kommen. Und für mich ist halt die Strafe in Anführungsstrichen dann die Leine. Der Freiheitsentzug und keinen Spaß mehr haben. Das ist eigentlich für mich immer so das Punkt.
Ja, ich denke auch nochmal, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man sozusagen, wenn die anderen freilaufen dürfen, weiterhin. Mhm. Und genau. Der an der Leine, also der andere an der Leine sein muss. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn alle kommen und dann anleihen und dann geht man zusammen in der Gruppe irgendwo ins Auto oder so.
Genau.
Ja, genau. Ja. Hatte ich auch gerade jetzt auf meinem WhatsApp-Kanal, also unserem Jagdfieber-Dummy-Training WhatsApp-Kanal. Ist ein ganz neuer, könnt ihr alle dazukommen, wenn ihr wollt.
Oh ja, der ist super.
Genau, der ist mega cool. Da habe ich gerade auch nochmal ein Video gerade gepostet und da ging es halt auch darum, dass ich in meiner Dummy-Weste vorne habe ich sozusagen, da ist die Leberwurst drin, dann dahinter sind die etwas anderen Kekse und darunter habe ich meinen normalen Futterbeutel, wo Trockenkekse drin sind. Mhm. Und dann habe ich auf der anderen Seite die Bällchen, die Beißwurst. Ich habe gesagt, Mann, ich habe viel zu viel Kram in meiner Weste. Aber genau diese Liste, die haben wir ja, diese Idee, die du da hattest, die haben wir ja auch übernommen, die haben wir ja auch im Smart Basics Kurs jetzt mit bei, damit sich da alle Teilnehmer einfach mal bewusst sind, was man denn da als Belohnung überhaupt geben kann. Weil man denkt immer, ja, Keks, ja, hier, Trockenfutter, hier, Leberwurst oder Fleischwurst. Mhm. Ja. Aber es gibt so viele verschiedene Abstufungen und auch ein... Okay, war gut. Kopftätscheln weiter.
Genau, das ist für mich auch so, wo ich so sage, okay, es war jetzt nicht so das Highlight, aber es war auch nichts, was ich sage, was jetzt richtig schlecht war. Genau, ja.
Genau, und das ist wichtig, genau. Okay, dann war nochmal eine Frage von mir, und zwar, das ist etwas, wo ich sagen muss, dass da sprechen wir auch aus Erfahrung aus unserer Community, weil wir im Team Jagdfieber, wir sind ja ganz eng auch in der Community immer eingebunden. Also Efi, Petra und ich, wir sind ja in der Community jede Woche da und beraten und helfen sozusagen den Mitgliedern im Team Jagdfieber bei ihren großen und kleinen Fragen. Und was auch da immer wieder auffällt, sind so Probleme oder Baustellen, die so auftreten im Training, die immer wieder kommen und nicht weggehen wollen, egal wie man das Training umstellt oder wie sehr man auch trainiert und so weiter. Und kann das dann auch am Alltag liegen?
Auf jeden Fall. Also da finde ich immer so dieses schöne Beispiel mit Einspringen. Das ist immer für mich so ein absolutes, ganz tolles Ding, was immer so dieses, mein Hund springt ständig ein, egal was ich mache. Und da nutzt auch die Ablaufleine gar nichts. Wenn der Hund es nicht versteht, dann ist oft für mich die Frage, ob der Hund das Sitzen so lange, bis was anderes passiert, überhaupt verstanden hat. Oder beim Voran auch dieses, der Hund springt unter der Hand schon los, bevor man den Hund voran geschickt hat. Er ist aber gar nicht fokussiert darauf, weil er einfach nur losläuft, weil die Hand runterkommt. Da ist zum Beispiel auch so dieses, wo ich so sage, der Hund hat halt da zum Beispiel einfach durch eine Handbewegung, noch nicht mal unbedingt durch das Voran, durch die Voranhandbewegung. Das habe ich nämlich auch mal im Training gehabt. Da war einer im Training, der hatte einen Golden, der, also das war ein Riesen, der war wirklich groß, dieser Hund, und war auch bestimmt seine 36, 37 Kilo schwer, war so ein Standard-Golden, der hat viel Speed gehabt, der hatte Spaß an der Fußarbeit, das war mein Traum, den beiden zuzugucken, es war toll, ich habe noch nie einen Golden so, also aus der Standardlinie so gesehen, der so schön Fußarbeit gemacht, der hatte richtig Spaß daran, das konnte man richtig sehen, und der Mensch halt auch, und der war halt sehr aktiv, so auch von seiner Art her, und dann standen wir auf dieser Wiese, das war halt eine Trainingswiese, die offiziell als Trainingswiese war, aber nicht eingezäunt. Und dann kam da ein freilaufender Hund, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und dann habe ich nur gesagt, weil die Hunde waren noch relativ jung, habe ich gesagt, leint eure Hunde mal an. Ich kümmere mich darum, dass ich den dann irgendwie mal gucke, wo der Besitzer ist. Und dann kam der Hund aber trotzdem an die Gruppe ran, weil die Wiese war halt groß. Und dann machte dieser Mensch mit seinem Golden halt eine Handbewegung und wollte ihn wegscheuchen und sagte, hau ab. Und in dem Moment, wo der diese Handbewegung machte, sprang der Hund in die Leine, obwohl der total entspannt saß. Nicht, weil er auf den Hund los wollte, sondern weil er dachte, er darf gehen, weil der Besitzer immer mit dieser Handbewegung ins Freilaufkommando geschickt hat. Wo ich immer sage, Bewegung ist so schnell verstanden von den Hunden. Und das ist ganz oft schwierig. Und er sagte so von wegen, das war ihm noch nie aufgefallen bis zu dem Tag, dass er halt immer diese Handbewegung mit dem Freilaufkommando macht. Und dieser Hund hat nur diese Handbewegung verstanden. Auf das Kommando hat er schon gar nicht mehr gewartet. Und das ist auch ganz oft zum Beispiel ein Thema im Alltag. Deshalb sage ich immer, so wenig Handbewegung, also Bewegung an sich, dieses so wenig wie möglich, so viel wie nötig, ist eigentlich immer so das für mich, wo ich so sage, dann einfach dranbleiben und gucken bei sich selber. Nicht beim Hund. Meistens ist das sind die Fehler bei uns.
Das ist, finde ich, das Schöne. Du hattest auch ganz am Anfang einmal gesagt, dass man im Training oft sieht, wenn es im Alltag nicht so gut ist. Also man erkennt im Training plötzlich Probleme, die man eigentlich durch den Alltag auslöst, sage ich mal. Und das ist ja auch ganz schön eigentlich. Dann kann man ja auch mal sagen, okay, im Training, warum springt der jetzt plötzlich ein? Oder auch dieses Sitz, der Hund sitzt. Oder man macht einen Stopppfiff oder so, dann setzt sich der Hund dahin oder bleibt stehen. Und dann sagt man rechts und der Hund sagt, leck mich, ich gehe trotzdem nach hinten. Ja. Oder ich gehe trotzdem nach vorne oder ich suche hier einfach auf der Stelle. Also auch dieses Zuhören. Ja. Ja, das ist ja auch dieses ganz typische Alltagsding, so nach dem Motto, beim Alltag sagt man dem Hund es 10-mal. Ja. Und im Dummy-Training möchte man aber, dass es beim ersten Mal funktioniert.
Ja, ja.
Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Da gibt man dem Hund sozusagen im Alltag Ideen, die er gar nicht haben sollte im Training. Und das ist dann immer schwierig, das dem Hund dann sozusagen wieder ein bisschen abzugewöhnen. Also wir haben zum Beispiel auch im Smart Basics eine schöne Übung gegen das Umrunden. Und das ist eine Übung, die sollte man, also wenn man die halt sozusagen früh macht oder bevor der Hund lernt, etwas zu umrunden, dann macht er das einfach nicht mehr.
Ja.
Weil für den ist, das gehört nicht in die Welt. In die Welt gehört rein, raus, rein, raus, rein, raus. Aber dafür muss man es ihm halt erstmal, also ich sag mal, dadurch sollte man es ihm im Alltag oder, also im Alltag hat man ja in der Hinsicht nichts umrunden. Also man sollte ihn halt nicht irgendwo abrufen, wo man weiß, dass er umrunden muss und so weiter. Aber da kann man schöne Übungen machen, die dann sozusagen auch fürs Training dann besser funktionieren.
Ja, man muss nur aufpassen, genau. Also wir haben tatsächlich den einen Rüden, den wir damals hatten, der hat auch immer den, also eigentlich nehmen unsere Hunde beim Kompfiff immer den direkten Weg, den sie finden können. Da muss man immer aufpassen, dass da nicht zu viel im Weg steht. Und man sollte auch immer überlegen, wann man pfeift, weil das kann wirklich, in dem Fall, der war, glaube ich, 9 Monate alt oder so, und er konnte das nicht sehen, weil er vorher irgendwo hoch war und das plötzlich war da wie so ein, ich weiß nicht, es waren, glaube ich, so 1,5 Meter Abhang oder 2 Meter Abhang zu dem Weg runter, wo wir waren. Und ich hatte gepfiffen und er ist halt auf direkten Weg gekommen und ist halt in Anführungsstrichen mit voll Karacho auf den Weg, wo wir waren, runtergepurzelt, weil er halt nicht gesehen hat, dass da plötzlich nicht mehr der normale Weg ist. Und da denke ich dann auch immer wieder, ich überlege mir inzwischen immer, wann ich pfeife. Manchmal lasse ich es auch einfach mal geschehen und denke so, okay, wir warten noch mal 2 Meter, bevor ich pfeife, sonst ist der nächste Baum vielleicht im Weg oder eben irgendwie so ein Loch, keine Ahnung. Da bin ich dann inzwischen schon immer ein bisschen vorsichtiger.
Ja, genau. Vor allem, wenn man merkt, dass es halt so funktioniert. Man muss dann wirklich, also man denkt ja manchmal gar nicht, dass es so gut funktioniert und dann rennt er plötzlich gegen Baum oder ähnliches. Also ja, das sind so, wie man sagt, Luxusprobleme, die wir haben. Aber das ist ja das Schöne, wenn man dem Hund im Alltag halt seine Grenzen zeigt und zwar nicht mit Strafen etc., sondern ihm einfach erklärt.
Ja.
Nein. will ich nicht. Aber genau wie du sagst, vorher muss man klären, was man denn überhaupt will und was nicht. Ja. Darüber ist man sich meistens nicht so richtig im Klaren. Man weiß immer, was man möchte. Man möchte einen Hund, der immer funktioniert, ruhig ist, leise ist, entspannt ist, aber in der Arbeit schnell, auf mich hört, selbstständig ist.
Und trotzdem zuhört, trotzdem genau.
Auf jeden Pfeifton funktioniert. Ja. Aber was will man denn nicht? Das ist auch immer gerade, also im Alltag ist es eher dieses, das finde ich gerade ganz spannend. Guck mal, ich habe gerade eine, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, eine Erleuchtung, dass es im Alltag ein bisschen anders ist als im Training. Beim Training gehe ich immer von dem Positiven aus, wenn man nicht immer drüber nachdenken, was der Hund falsch macht, sondern was macht er denn richtig? Ja. Und so weit kannst du noch belohnen. Und im Alltag muss man eigentlich vor allem wissen, was man nicht möchte, damit das gar nicht erst passiert, wie wir vorher ja mit den Privilegien genau besprochen haben.
Ja, und natürlich ist es auch da, finde ich, im Alltag so, man sollte nicht immer nur denken, was soll der Hund nicht, sondern man muss sich dann aber auch Gedanken machen, was darf er? Also, weil es darf natürlich nicht nur aus diesen Verboten bestehen, aber es gibt halt eben die meisten Sachen, gerade im Alltag, ich meine, das ist ja auch unser Leben, es sind viele Verbote oder Sachen, die ich nicht machen darf oder nicht machen kann, je nachdem. Und da muss ich mir halt Gedanken drüber machen. Und das finde ich immer besonders wichtig, gerade wenn man zum Beispiel eine Familie ist oder auch nur einen Partner hat, dass man sich vorher darüber Gedanken macht und vor allem auch wenn die Hunde unterscheiden können. Also das ist schon so eine Sache, immer so ein schönes Beispiel. Unsere allererste Hündin, die wir damals hatten, da wussten wir auch über viele Sachen noch nichts, aber wir wussten auf jeden Fall, vom Tisch wird dieser Hund nicht gefüttert. Die wurde auch von uns nicht vom Tisch gefüttert. Aber ich hatte eine Freundin, die hat Labbis gezüchtet und die war, alle 2 Wochen waren die bei uns. Wir haben uns immer getroffen, so abends dann zusammengesessen, haben noch ein bisschen was gegessen. Und sie hat fleißig diesen Hund immer vom Tisch gefüttert. Und wenn die da war, die saß am Tisch, die sabberte wie verrückt. Die hat immer was von ihr bekommen. Und ich habe am Anfang immer gesagt, das kannst du nicht machen. Und unser Hund wird nicht vom Tisch gefüttert. Aber mir fiel dann irgendwann mal auf, Monate später, wenn wir da saßen, auf die Idee ist sie nie gekommen. Die hat bei uns nie gesessen, egal ob wir mit ihr da saßen oder eben auch alleine. Auf diese Idee ist die nie gekommen. Die wusste immer nur, bei ihr gibt's was, bei uns wäre sie nie, die wäre nie gekommen und hätte bei uns gebettelt oder irgendwas. Also die können das schon klar unterscheiden. Also auch wenn man mit 2 Partnern daran arbeitet oder eben auch einer zum Beispiel nicht so richtig involviert ist in die Hundeerziehung, ist es schon so, dass die Hunde es unterscheiden können, wo sie was dürfen. Aber ich finde es natürlich immer schöner, wenn man an einen Strang zieht, gerade am Anfang, weil ansonsten ist es wirklich für den Hund, wie ich vorhin ja schon sagte, schwierig. Wenn der eine sagt A und der andere sagt B, dann muss der Hund das erstmal unterscheiden können. Und deshalb, wenn man sich da so ein bisschen einig ist, finde ich es immer zum Beispiel wichtig, dass einer am Anfang die Ausbildung wirklich super macht, also sich extrem darauf fokussiert und der andere vielleicht erstmal rauszieht, damit eben da nicht diese Probleme für den Hund entstehen, weil der es einfach am Anfang noch nicht versteht. Später ist das egal, da verstehen die das schon.
Ja, genau. Und ich habe auch gerade nochmal drüber nachgedacht, weil du meintest mit Verboten und man muss auch wissen, was sie wollen. Ich glaube, im Alltag ist es vor allem auch so, dass nach dem Motto, so ein bisschen wie, du darfst alles tun, außer es ist verboten.
Ja.
Oder? Ich überlege da gerade drüber nach. Ja. Es gibt doch so diesen Freiheitsbegriff. So ja. Nach dem Motto, natürlich darfst du alles machen, aber du sollst keinen anderen schädigen, du sollst keinen anderen schlechte Gefühle und so weiter. Also du darfst für dich so sein, wie du willst, aber du sollst damit sozusagen die Gesellschaft nicht beeinflussen. Und also negativ und vielleicht sogar positiv. Das wäre ja auch mal was Schönes. Und ja, so nach dem Motto, weil du darfst rumlaufen, du sollst nicht auf die Couch, du sollst nicht in die Küche, du sollst nicht ins Schlafzimmer, aber ansonsten darfst du dich frei bewegen. Und das ist ja auch etwas, was Hunden wirklich hilft, diese Grenzen, weil sie werden ja auch ganz oft als negativ gesehen, so nach dem Motto, der Hund darf sich nicht entfalten und der darf nicht frei sein und so weiter. Aber ich habe selber damals mit meinem ersten Hund am eigenen Leib erfahren, dass Grenzen helfen Hunden, ganz, ganz wichtig. Sie finden das toll.
Ja.
Also der Standardhund, ich sag mal 99% aller Hunde, wollen kein Chef sein. Nicht. Die wollen nicht irgendwie, es gibt immer so ein 1%, was irgendwie so ein bisschen anders ist, aber die meisten sind total happy, wenn sie jemanden haben, der klare Regeln aufstellt und sagt, so ist es. Und dann können sie sich in diesen Regeln frei bewegen. Das ist ja Freiheit pur.
Ja.
Ein Hund, der gut hört, kann überall freilaufen,
genau.
So nach dem Motto.
Ja.
Muss nicht alleine sein.
Ja, und das ist auch immer dieses, wenn man sagt, so, du musst die Führung übernehmen, was ja mal so gerne auch gesagt wird, ich finde es immer schwierig für die Leute zu verstehen, aber es ist halt, Führung ist eigentlich dem Hund Sicherheit zu geben und nicht zu dominieren, sondern ihm die Sicherheit zu geben, ich passe auf dich auf, ich erkläre dir zur Not auch, wie unsere Welt funktioniert, weil die verstehen sie nicht. Und es ist wirklich so, weiß gar nicht mehr, wer das war, aber irgendwo kam das mal auf, so von wegen, einem Hund wird nie selbstständig sein, sondern er ist immer auf uns angewiesen und wir müssen ihm diese Sicherheit geben, dass er diese Sicherheit von uns hat, während man zum Beispiel Kinder zur Selbstständigkeit erzieht, damit sie in unserer Welt klarkommen. Der Hund würde ohne uns, natürlich würde er klarkommen, das ist jetzt Quatsch, aber grundsätzlich ist es so, er würde mit unserer Welt nicht wirklich klarkommen ohne uns und er braucht uns eigentlich, damit er das versteht. Und das finde ich eigentlich immer wichtig. Und deshalb hat Führung nie was mit Unterdrückung zu tun, sondern immer nur mit die Hilfe, also dem Hund zu unterstützen und zu helfen und da zu sein. Besonders zum Beispiel, wir kennen das ja gerade immer wieder auch mal bei uns in der Community, wenn die Leute sagen, mein Hund ist pubertär, der ist komplett anders, der Hund hat irgendwie keine Ahnung, plötzlich Unsicherheiten bei irgendwelchen Geschichten. Wenn die wissen, sie sind bei uns sicher, dann haben sie es leichter in dieser Pubertätsphase, wo sich sämtliche Synapsen neu bilden und die erstmal selber wieder mit sich klarkommen müssen, dann haben die bei uns diese Sicherheit, damit wir ihnen sagen können, wir sind da, wir sind der Fels in der Brandung und wir helfen dir. Und da geht es nicht um Unterdrückung, auch wenn man mal von Führung spricht, es ist einfach nur eine Sicherheit und eine Hilfe. Mehr ist es eigentlich nicht. Und das finde ich immer so wichtig.
Ja, und gerade in diesen pubertären Zeiten nichts ändern, weil man denkt immer, oh, jetzt muss ich es anders machen, weil der Hund funktioniert ja nicht mehr. Aber dann macht man es schlimmer, weil der Hund ist unsicher, weil er gerade also einfach austestet. Auch sein Körper sagt ihm, ich muss weg, ich muss alle finden, die da möglich sind.
Genau.
Und ich muss tauschen, ich muss weg von der Bude hier, alles lame. Und wenn man dann auch sozusagen, ist es wie, als wenn man sozusagen Teenager ist und dann umzieht.
Ja. Genau.
Ja? Dann ist man ja auch total, also erstmal ist man so Teenager und zweitens ist man aus seiner Umgebung raus und seine Familie und alles ist neu und deswegen dann durchhalten.
Ja.
Ganz wichtig.
Durchhalten.
Es kommt alles wieder.
Ja.
Das Hirn sortiert sich wieder und dann wird alles gut, aber man muss durchhalten und nicht viel ändern, sondern eher vor allem back to the roots, eher vielleicht mehr Alltag, weniger Training machen.
Ja.
Und dadurch dann da durchkommen und dann kann man dann ja wieder starten.
Richtig.
Ja.
Genau.
Ja, Petra, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war sehr spannend, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir sehen uns wieder bald.
Genau.
Wenn wir wieder die Aufgaben diskutieren und besprechen und unsere Community pflegen. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Bis demnächst, genau. Tschüss.
Tschüss. Und schon ist das Interview auch schon wieder zu Ende. Und mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe, du fandest es auch spannend und konntest ein paar Punkte für dich mitnehmen, dass vielleicht dein Alltag besser läuft oder dass du auch vielleicht mal in dein Training schaust, wo Baustellen sind und mal guckst, vielleicht hat das auch irgendwo im Alltag seinen Ursprung, weil du es da anders machst als im Training und dann versuch das mal in Einklang zu bringen und dann wird das wahrscheinlich sich recht schnell lösen. Und natürlich gibt es auch wieder eine Trainingsaufgabe für alle, die in der Trainingsgruppe Jagdfieber sind, unserem Newsletter. Und zwar wird Petra uns eine Aufgabe zur Verfügung stellen. Das heißt, sie denkt sich eine aus. Und dann gibt es natürlich wieder die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Das heißt, wir machen eine Aufgabe, aber wir gestalten sie so, dass sie für Anfänger und auch für Fortgeschrittene sehr gut lösbar ist. Und das heißt, dass jeder was mit dieser Aufgabe anfangen kann. Und wenn du in die Trainingsgruppe möchtest, dann kannst du dich einfach anmelden, ganz kostenfrei unter www.hundeschule-jagdfieber.de/Trainingsgruppe. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis dahin, wir hören voneinander. Tschüss!